Solche Meldungen, die gibt's echt selten. Mann stirbt nach Spinnenbiss. Ist aber jetzt schon zum zweiten Mal passiert. In kurzer Zeit in Italien. Beide Männer sollen von der hier gebissen worden sein, der Violinspinne.
Die ist ziemlich klein und braun und recht unscheinbar. Und in ihrem Spinnenalltag geht sie eben auf die Jagd und jagt andere Lebewesen. Und dafür tötet sie die halt mit ihrem Giftbiss.
Das ist Biologin Jasmin Schreiber. Sie erzählt uns in dieser Folge, was wir über die Violinspinne wissen müssen und warum wir jetzt nicht direkt in Panik verfallen brauchen. Auch wenn bald der nächste Italienurlaub ansteht. Außerdem geht es bei uns darum, was wir machen können, wenn wir gebissen werden. Tote in Italien, wie gefährlich ist die Violinspinne? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Wir schauen uns an, was sie für Einzelne bedeutet und hören ihre Perspektiven. Dazu gibt's die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit einem kleinen Tier. 7 bis 9 Millimeter ist der Körper der Violinspinne nur groß. Bisschen größer als eine Stubenfliege. Plus Beine halt. Aber ihr Biss, der kann es in sich haben. Gucken wir uns gleich genauer an. Erstmal nach Italien. Justus Wolters aus dem Unboxing-Team hat sich die 2 Todesfälle genauer angeschaut. Justus, was ist passiert?
Im Juli ist da ein 52-Jähriger auf Sizilien gebissen worden und dann später im Krankenhaus auch gestorben. Der zweite Fall hat dann noch ein paar mehr Menschen schockiert, wohl auch, weil das Opfer noch deutlich jünger war. Der Mann war erst 23 Jahre alt und er wurde in der süditalienischen Region Apulien gebissen. Im Gegensatz zum ersten Todesfall berichten verschiedene Medien, dass hier deutlich mehr Zeit zwischen dem Biss und dem Tod lag. Einen Monat lang hat er offenbar mit den schmerzhaften Folgen des Bisses gekämpft. Schlussendlich soll er dann aber an Organversagen und einem septischen Schock gestorben sein.
Weiß man was darüber, in welchen Situationen die Männer gebissen worden sein sollen?
Ja, der 52-Jährige wurde offenbar bei einem Ausflug in Sizilien in den Knöchel gebissen. Der 23-Jährige soll ebenfalls ins Bein gebissen worden sein, allerdings bei Arbeiten im Garten. Mhm. In beiden Fällen sind den Männern nach dem Bissen wohl so Quaddeln rund um die Bissstelle aufgefallen, woraus sich dann Abszesse gebildet haben sollen. Das Ganze soll auch mit ziemlich heftigen Schmerzen verbunden gewesen sein. Dass jeweils eine Violinspinne dafür verantwortlich gewesen sein soll, wussten die Männer wohl erstmal nicht. Der 23-Jährige ist zum Beispiel erstmal davon ausgegangen, dass er einfach von einer Mücke gestochen worden ist.
Die Violinspinne, die ist aber jetzt nicht zum ersten Mal aufgetaucht. Hat es da früher auch schon Todesfälle gegeben?
Ja, also die beiden Fälle in Italien sorgen wohl auch gerade so für Aufsehen, weil sie so kurz hintereinander passiert sind. Also Berichte über tödliche Verläufe nach so einem Biss gab es aber schon immer wieder. Letztes Jahr soll ein Mann in der Nähe von Rom auch daran gestorben sein. Auch ein aktueller Fall aus Griechenland könnte mit so einem Biss in Verbindung stehen. So richtig gehäuft Meldungen über Todesfälle in Zusammenhang mit der Violinspinne gibt es aber noch nicht. Allerdings liegt auch der Verdacht nahe, dass einige tödliche Verläufe einfach nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Bissen dieser Spinne, weil das Gesundheitssystem vielleicht auch nicht die Ressourcen hat, um solche Analysen dann durchzuführen. Auch wenn es jetzt noch nicht so viele Todesfälle gegeben hat, die mit der Spinne zusammenhängen sollen, gibt es aber ForscherInnen, die vor einer weiteren Ausbreitung warnen. Ein wissenschaftliches Team aus Spanien weist zum Beispiel darauf hin, dass die Anzahl der Bisse zugenommen hat. Aber in dem Zeitraum von 2022 bis 2023 haben sie 4 Bisse registriert. Man sieht, so richtig viele Fälle sind es noch nicht. Die ForscherInnen meinen aber, dass man in der Gesellschaft in Spanien ein Bewusstsein für die Gefahr schaffen solle, die von solchen Bissen ausgehen könne.
Noch gibt es also nur einzelne Meldungen über Bisse von der Violinspinne. Aber bleibt es dabei? Oder könnte sie sich weiter ausbreiten? Stichwort Klimawandel und damit auch öfter auf Menschen treffen. Darüber habe ich mit Jasmin gesprochen.
Mein Name ist Jasmin Schreiber. Ich bin Biologin und Schriftstellerin und lebe in Hamburg.
Ich wollte von Jasmin wissen, warst du überrascht, als du von den 2 Todesfällen in Italien gehört hast?
Naja, überrascht jetzt nicht unbedingt, weil alles kann immer passieren. Aber es ist eigentlich nicht typisch, dass Menschen nach dem Biss dieser Spinne sterben. Also ist es eher ungewöhnlich.
Beschreib uns doch bitte mal die Violinspinne.
Ja, die ist ziemlich klein und braun und recht unscheinbar. Und normalerweise lebt die unter Steinen oder in irgendwelchen Ritzen. Und in ihrem Spinnenalltag geht sie eben auf die Jagd und jagt andere Lebewesen. Und dafür tötet sie die halt mit ihrem Giftbiss. Ja, und das ist dann später dann auch ein Problem für uns, wenn wir sie versehentlich treffen.
Bei giftigen Spinnen, da denken ja wahrscheinlich viele erstmal zum Beispiel an Länder wie Australien, ne? Aber vielleicht eher jetzt nicht an Urlaubsländer in unserer Nähe wie Italien oder Griechenland. Aber das scheint ja dann jetzt nicht so ganz zu stimmen.
Ja, also diese Spinne, die breitet sich ziemlich stark aus in der Welt, eben durch Globalisierung, durch Reisen, durch Verschleppung in wärmeren Gegenden. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass sie sich mittlerweile auch in Italien oder in Spanien wohlfühlt und angesiedelt hat. Und normalerweise trifft man die jetzt nicht unbedingt im Alltag, ja? Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit ihr überhaupt Kontakt hat, aber es kann eben auch passieren.
Gib uns da bitte mal einen Überblick, wo die sich überhaupt schon ausgebreitet hat. Du hast jetzt eben genannt, ne, Länder wie Italien, Griechenland. Ich glaube, es ist der ganze Mittelmeerraum, oder?
Genau, und auch im Westen von Asien. Mittlerweile gibt es auch schon Verschleppungen in die USA. Also eigentlich wirklich überall. Nur bei uns in Deutschland hat sich jetzt irgendwie noch keine Population etabliert. Und soweit ich weiß, gibt es auch keine Meldungen. Also man muss jetzt auch nicht in Deutschland Angst jetzt bisher haben vor dieser Spinne. Und ja, natürlich eben relativ viel auch in Italien, Spanien. Und da treffen wir sie eben. Also diese zwei Fälle, die passiert sind, das war ja ein älterer Mann, was heißt älter, mittleres Alter, Mitte 50 und ein junger Mann. Und bei dem einen Mann ist ja passiert, dass er im Garten gearbeitet hat. Mhm. Und das Doofe ist, dass diese Spinnen eben oft unter Steinen leben. Mhm. Wenn man dann so einen Stein umdreht und eine Spinne dann einquetscht, dann kann es eben sein, dass sie beißt.
Woran kann ich diese Spinne denn als Laie erkennen? Also die hat, glaube ich, so ein besonderes Muster, ne?
Ja, also das Ding ist halt, sie ist halt sehr klein. Also irgendwas mit 7 Millimetern. Das heißt, sie überhaupt mit bloßem Auge zu sehen, ist eher schwierig. Und die Füße sind zum Beispiel so dunkel gefärbt. Sie ist so braun, hat so ein bestimmtes Muster. Aber ist halt ja nicht so einfach zu bestimmen, weil sehr viele Spinnen so aussehen, ne? Und deswegen würde ich einfach, wenn ich so eine Spinne sehe, die ich nicht kenne, also wenn ich sage, oh, das ist keine Kreuzspinne und ich kenne nur Kreuzspinnen, würde ich einfach sagen, sie höflich grüßen und nicht anfassen und weitergehen.
Und wahrscheinlich muss man sich, wenn man im Garten arbeitet, dann auch irgendwie schützen, Handschuhe, sowas würdest du wahrscheinlich empfehlen.
Ja, also wenn man in Spanien vielleicht im Garten arbeitet. Hier bei uns müssen wir uns noch keine Sorgen machen vor dieser Spinne. Also wir haben in Deutschland relativ wenig Spinnen, die überhaupt irgendwie durch unsere Haut kommen mit den Zähnen. Das wäre der Ammendornfinger. Manchmal auch, wenn man eine ganz sensible Hautstelle hat, dass man sich von einer Kreuzspinne beißen lassen kann. Das ist mir mal passiert. Das war so ein bisschen wie ein etwas nervigerer Mückenstich, der so ein bisschen brennt. Also das ist jetzt hier in Deutschland, muss man sich keine Sorgen machen. Das Ding ist halt, wenn man im Urlaub ist in Italien oder irgendwo, man ist in einem Ferienunterkunft, da würde ich nicht einfach in irgendwelche Spalten oder irgendwas reinfassen. Ja? Mhm. Nicht reinfassen, wo man nicht reingucken kann, dann ist man eigentlich relativ sicher.
Trifft man die denn meistens alleine an?
Ja, also das sind Jäger, die jagen einfach allein. Entweder spinnen sie Netze unter Steinen, das sind dann so wie so Gewebsteppiche. Oder eben sie sind unterwegs und jagen kleinere Tiere wie Asseln oder Silberfische und sowas, was man eben so in der Wohnung oder im Garten findet.
Mhm. Das heißt, ich kann sie ja auch in der Wohnung antreffen, ne?
Man kann sie auch in der Wohnung antreffen, genau. In Ferienhäusern, eben im Urlaub. Da muss man eben gucken, dass man alles immer mal checkt, mal unters Bett guckt oder so. Sollte man sowieso immer in südlichen Ländern. Und wie gesagt, Finger nicht irgendwo reinstecken, wo man nicht reingucken kann.
Mhm. Und dann würdest du sagen, Klassiker, Glas drüber und Zettelchen drunter und rauswerfen?
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Also einfach weg damit oder halt natürlich auch gucken, wenn man die irgendwo sieht, dann würde ich schon die Augen offen halten, die Unterkunft nochmal genauer angucken, ob es noch mehr irgendwie Stellen gibt, wo ich noch mehr von ihr finde, weil dann wäre das vielleicht ein Punkt, wo man dann mit der Person, der die Unterkunft bereitstellt, mal sprechen muss, wenn alles voll ist. Aber es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, auch im Alltag, auch im Urlaub ist es sehr unwahrscheinlich, sie zu treffen, weil sie unglaublich schüchtern ist. Sie ist gar nicht beißfreudig. Also selbst wenn man sie sieht und anstarrt, läuft sie einfach weg. Es passiert wirklich nur wie bei einer Wespe, wenn man die irgendwie einklemmt oder so. Dann sticht ja auch eine Wespe oder eine Biene. Normalerweise wird man jetzt nicht von Honigbienen verfolgt und gestochen. Und genauso ist es bei der Spinne. Wenn man sie einfach, wenn man drauf tritt, wenn man sie versehentlich irgendwie einquetscht, dann beißt sie. Aber normalerweise, selbst wenn man sie sieht, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Biss unglaublich gering.
Forschende warnen ja zum Teil vor einer Ausbreitung in Europa. Wie schätzt du das ein? Also jetzt hast du eben gesagt, in Deutschland gibt es einfach noch keine gemeldeten Fälle. Könnte das aber vorkommen in den nächsten Jahren, vielleicht auch durch den Klimawandel?
Ja, der Klimawandel ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Verbreitung von jetzt auch giftigeren Spinnen bei uns fördert. Wir erinnern uns alle an den Sommer mit der Nosferatu-Spinne, haben bestimmt alle schon gehört, aber auch zum Beispiel die edle Kugelspinne. Das ist so eine schwarze Witwe ähnliche Spinne, die hat mittlerweile auch etablierte Populationen hier in Deutschland. Normalerweise findet man die auch nur in wärmeren südlichen Ländern. Also es ist durchaus so, dass die milderen Winter und die steigenden Temperaturen für Tiere Deutschland auch attraktiv machen als Wohnort. Also da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahrzehnten was ändern und auch solche Spinnen können dann vielleicht hier Fuß fassen. Aktuell ist es noch so, dass für diese Spinne, für die Violinspinne, die Winter zu hart sind bei uns. Also deswegen gibt es auch noch keine etablierten, gemeldeten Populationen. Und es wird sich jetzt auch nicht innerhalb von 5 Jahren ändern. Aber natürlich ist so, dass der Klimawandel ja nicht nur Spinnen, sondern ja auch Tigermücken und all diese Sachen, also Krankheitsüberträger, auch bei uns einlädt, leider.
Okay. Stand jetzt treffen wir hier bei uns in Deutschland nicht auf die Violinspinne. Und auch am Mittelmeer nur vielleicht. Aber nehmen wir mal an, wir sind in Italien. Schönes Airbnb im Grünen. Wir sitzen abends lange im Garten mit einem Wein. Und dann morgens juckt da was am Knöchel. Könnte nur ein Mückenstich sein. Oder doch ein Biss? David ist Notfallmediziner und klinischer Toxikologe und weiß, was dann zu tun ist.
Ja, ich bin David Steindl. Ich bin der Leiter des Giftnotrufs der Charité hier in Berlin und bin neben meiner Funktion hier in der Leitung des Giftnotrufs vor allen Dingen eigentlich 12 Jahre lang Intensivmediziner gewesen, auch weiterhin als Notfallmediziner tätig und verbinde damit auch beide Gebiete, das heißt den theoretischen Anteil und tatsächlich auch den Teil, den man in der Behandlung von betroffenen Patienten auch braucht.
David kennt sich also damit aus, was im Körper passiert, wenn das Gift von einer Violinspinne eindringt. Ich wollte von ihm wissen, kann ich irgendwie selbst erkennen, ob ich einen einfachen Mückenstich habe oder einen Spinnenbiss?
Also tatsächlich am Anfang wahrscheinlich erst einmal nicht, weil ein Stich oder ein Biss sieht am Anfang erstmal relativ unspektakulär aus. Mhm. Und immer dann, wenn es nicht die Eigenschaften oder die Folgen hat, wie man sie von einem normalen Stich oder Biss aus, ich sage jetzt mal Deutschland, aus dem Heimatland kennt, dann sollte man aufmerksam werden. Das heißt, wenn eine Verfärbung dazukommt, die man so noch nie gesehen hat, oder wenn vor allen Dingen sehr starke Schmerzen dazukommen, die überhaupt nicht dazu passen, wie unspektakulär die Hautveränderung oder die Hautstelle aussieht, an der dieser eigentliche Stich oder Biss stattgefunden hat.
Farbveränderung, was meinst du da? Wie kann das aussehen?
Ja. Tatsächlich ist es nicht rot, was man ansonsten ja vielleicht kennt vom Mückenstich oder von anderen Bissen, sondern es ist vor allen Dingen eine lilafarbige Veränderung, die auch nicht ganz scharf begrenzt ist, sondern eher aussieht wie so eine Marmorierung. Das ist relativ wörtlich übersetzt aus dem englischen Begriff, wie dieser typische Spinnenbiss auch aussieht. Aber es ist vor allen Dingen wirklich eine unscharf und gebändert auslaufende lilafarbene Veränderung. Mhm. Und wenn dann noch nach 1 bis 2 Tagen eine Blase dazukommt in der Mitte oder die sich tatsächlich dann im Verlauf noch nach weiteren ungefähr 1 bis 2 Tagen, also in der Summe dann 3 bis 4 Tagen nochmal schwarz verfärbt, so wie bei einer ganz schweren Wunde, dann kann man sich fast schon sicher sein, dass man einen ungewöhnlichen Kontakt hatte. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es tatsächlich eine Spinne war.
Und dann, was mache ich dann in dem Moment? Also dann sollte ich ja in irgendeiner Art und Weise zum Arzt, zur Ärztin gehen. Kennt sich da jeder mit aus?
Tatsächlich nein. Also Frage 1 ja, Frage 2 nein. Also ja, damit sollte man sich auf jeden Fall bei einer Ärztin oder einem Arzt vorstellen. Und zwar eigentlich auch schon deshalb, weil das Symptome, Beschwerden sind, die so normalerweise nach einem Stich oder einem Biss nicht auftreten. Mhm. Und neben dem Biss einer Spinne gibt es halt auch noch ein paar andere Möglichkeiten und andere Erkrankungen, die das auslösen können. Und die sind teilweise deutlich gefährlicher als das, was ein Spinnenbiss auslösen kann. Und das kann man natürlich als Laie in der Regel nicht auseinanderhalten. Deshalb ist es unglaublich wichtig, sich ärztlich vorzustellen. Und nein, es kennt sich natürlich nicht jede Ärztin, jeder Arzt damit aus. Aber genau dafür sind solche Einrichtungen, wie wir sie auch betreiben, so eine Giftnotrufzentrale oder ein Giftnotruf, die sind genau dafür auch zuständig, nämlich medizinische Expertise für Gebiete, mit denen man nicht so häufig Kontakt hat, auch zu ergänzen und somit dann auch Ärztinnen oder Ärzten vor Ort dann auch eine Behandlung zu ermöglichen in Bereichen, mit denen sie ansonsten nicht viel Kontakt oder nicht viel Erfahrung haben.
Das heißt, wenn ich jetzt in Italien unterwegs bin, mir fällt das auf, dann würde ich erstmal in Deutschland anrufen und vielleicht irgendwie ein Foto mit dem Smartphone machen und das rüberschicken und dann im Land mir helfen lassen?
Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Also in Italien gibt es tatsächlich auch einen wirklich sehr guten Giftnotruf, den die Kollegen aus Italien selbst betreiben. Dazu muss man aber typischerweise dann gut Italienisch sprechen oder sich gerne auf Englisch unterhalten. Und wenn das jetzt natürlich nicht der Fall ist, kann man jederzeit auch aus dem Ausland bei uns trotzdem anrufen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Praxis, die jetzt nicht jeden Tag andauernd vorkommt. Aber wir haben schon auch immer wieder deutsche Urlauber, die sich aus Situationen aus dem Urlaubsgebiet heraus bei uns telefonisch melden, um sich zum Beispiel für solche Situationen auch einfach einen Rat einzuholen.
Ah, alles klar. Und ihr kontaktiert dann eure Leute in Italien?
Ja, genau. Also quasi ganz so sehr ist es tatsächlich nicht, sondern geht es häufig so ein bisschen um die Einschätzung, ist es etwas, womit man sofort jetzt zu einem Arzt gehen muss? Oder ist es etwas, was man zum Beispiel, weil es gute andere Erklärungen gibt, auch mit einer ganz normalen Behandlung zu Hause, mit den verfügbaren Mitteln, die man als Laie hat, auch selbst abschließen kann? Mhm. Und wenn man natürlich in Italien dann zu einem Arzt gehen muss oder ins Krankenhaus, dann kontaktieren dort die entsprechenden Kolleginnen auch ihren eigenen Giftnotruf. Das wäre schon der typische Ablauf. Also wir kontaktieren die dann nicht, dann gibt es nämlich sonst leider stille Post.
Wie wird denn so ein Biss von der Violinspinne behandelt?
Genau, also typischerweise ist es so, dass man den Stich oder den Biss, muss man es ja eher nennen, in dem ersten Moment in der Regel gar nicht mitbekommt. Das ist so das typische Phänomen, sondern eher durch die Folgen, die danach auftreten. Und das ist tatsächlich dann auch der Moment, an dem die Patienten dann in der Regel dann auch ärztlich sich vorstellen. Und das, was man typischerweise dann noch machen kann, und das ist erfreulicherweise auch ausreichend in der Regel, ist tatsächlich einfach nur eine gute Wundbehandlung. Das heißt, eine Beurteilung und eine Beobachtung, gegebenenfalls eine Blutabnahme und eine ganz spezifische Therapie gibt es bis auf wenige Ausnahmen nicht. Und das ist in der Regel auch gar nicht notwendig. Und wirklich das, was man gelernt hat für eine gute Wundversorgung, das heißt zu schauen, dass die Wunden sauber bleiben, dass da keine Hausmittel drauf angewendet werden oder andere Hausmittel in Anwendung finden, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man machen kann und was dann auch die Ärztin oder der Arzt tun würde.
Also keine Hausmittel, weil ich habe in einem Artikel gelesen, da steht drin, man soll, wenn man das Gefühl hat, man wurde gebissen, das so mit Seife abwaschen. Das kam mir auch total komisch vor.
Also ich sag mal, mit Seife kann man nicht viel falsch machen. Das ist sicherlich, also das schadet nicht.
Ach so, okay.
Aber mit allen anderen Dingen sollte man immer ein bisschen aufpassen tatsächlich. Es gibt ja, also kennt man ja vielleicht auch aus anderen Gebieten, auch so wie Verbrennungen zum Beispiel, wo es ja dann auch verschiedenste Ratschläge gibt, die sich über mehrere Jahrzehnte entwickelt haben, die aber einfach aus heutiger Sicht auch meistens wirklich aktiv Schaden bringen und keinen Nutzen. Das heißt, sauber halten, nichts von außen reinbringen und auch nicht manipulieren an der Wunde, das ist immer sehr sinnvoll. Und auch wenn es geht, keimarm abdecken oder steril abdecken, weil eine kaputte Hautoberfläche bedeutet ja immer, dass die Schutzfunktion der Haut in dem Moment nicht mehr vorhanden ist. Und eine der wichtigsten Schutzfunktionen, die die Haut ja hat, ist tatsächlich einfach eine Barriere darzustellen, damit Bakterien nicht in unseren Körper eindringen können, um dort Infektionen auszulösen.
Okay, jetzt hast du gesagt, in den meisten Fällen einfach Wunde behandeln und dann ist die Sache irgendwann erledigt. Jetzt haben wir ja diese zwei Todesfälle. Wie kommt es dann dazu?
Ja, also das ist tatsächlich natürlich aus den Veröffentlichungen, wie sie in der Presse dargestellt werden, nicht immer komplett möglich nachzuvollziehen, wie der Fall dann ganz konkret abgelaufen ist. Aber wenn man die Informationen, die dort gegeben werden, richtig wertet, dann wirkt das tatsächlich so, dass genau das Problem aufgetreten ist, was ich eben geschildert habe, nämlich dass die zerstörte Haut keine ausreichende Barrierefunktion mehr hatte, dann Bakterien eingetreten sind und es einfach zu einer schweren Infektion gekommen ist, die sich leider auch ausbreiten kann im Körper, was dann zu einer richtigen Blutvergiftung führt, einer Sepsis, die tatsächlich einem septischen Schock, zu einem kompletten Kreislaufzusammenbruch führen kann, mit einem Versagen auch anderer beteiligter Organe. Und zumindest der letzte Fall jetzt, dieses doch recht jungen Mannes, ich glaube 23 Jahre alt war er, der liest sich, muss man sagen, leider ganz, ganz typisch für den klassischen Verlauf, dass Bakterien in den Körper gekommen sind, dass dann zu einer ganz, ganz raschen, sehr schwer verlaufenden Sepsis, also einer Blutvergiftung gekommen ist, woran er dann auch leider verstorben ist.
Das heißt, das ist eigentlich gar kein Fall, wo jemand vergiftet ist durch diesen Biss, sondern da kommt noch was drauf.
Ganz genau. Also das ist häufig tatsächlich das größere Problem, dass die eigentliche Schädigung durch den Spinnenbiss ganz am Anfang stand und das ist eher die Pforte, über die dann ein neues medizinisches Problem sich den Weg in den Körper sucht und das muss man dann anders behandeln, tatsächlich so, wie man andere Blutvergiftungen auch behandelt, aber es hat leider jetzt gar nichts mehr ganz speziell mit der Spinne zu tun.
Da ist ja die Rede von Nekrosen nach so einem Biss von der Violinspinne. Erklär doch bitte auch nochmal, was das ist.
Also tatsächlich eine Nekrose, das ist die Reaktion des Gewebes, wenn von außen oder auch von innen eine Schädigung eintritt. Das heißt, es kann Strahlung sein oder auch ein Gift und dann merkt das der Körper an die Körperzellen und das führt dann zum Zelluntergang, also zum Absterben von einem umschriebenen Bereich von Gewebe. Und an dieser Stelle ist dann in diesem Moment ein Defekt. Und das, was man von außen sieht, ist dann typischerweise ganz einfach schwarzes Hautgewebe, was auch ganz trocken ist und dann, wenn es abfällt, einfach ein Loch hinterlässt. Und das dauert tatsächlich einfach lange, bis es wieder abheilt, weil es in einer relativ ein unorganisierter Heilungsprozess ist, so kann man sich das vorstellen. Das ist nicht ein umschriebener Bereich der Haut, der da kaputt geht, sondern der geht durch ganz, ganz viele Schichten der Haut hindurch. Und deswegen ist es für den Körper relativ kompliziert, aus unspezifischem Gewebe da wieder ganz spezialisiertes Hautgewebe wieder aufzubauen. Und deshalb dauert das so lange.
Sag mal, hast du denn überhaupt schon mal in irgendeiner Art und Weise mit so einem Fall zu tun gehabt, mit so einem Violinspinnenbiss?
Also tatsächlich mit Violinspinnenbissen nicht. Oder nicht, dass wir sicher wissen, denn das ist ja ganz häufig das Problem bei solchen Spinnenbissen, dass man zwar Symptome hat an Patienten und sich die Patienten bei uns melden, aber die verursachende Spinne, die wird nicht mehr gesehen, wurde nicht mehr gefunden oder ist in dem Moment auch nicht beobachtet worden. Und dann kann man es nur mutmaßen aus der Region, aus der der Anruf und ja, die Symptome aufgetreten sind, was ist denn dort zu erwarten? Und da ist es tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich die Anrufe, die wir bisher hatten, keine Violinspinne hatten. Gibt andere Spinnen, die es in Deutschland schon gibt.
Da meint David zum Beispiel die Dornfingerspinne. Die hat sehr scharfe Mundwerkzeuge und mit denen kommt sie auch durch unsere Haut. Bisse von der können echt unangenehm werden.
Und die machen auch ähnliche Beschwerden, das heißt auch so Nekrosen und tatsächlich, also auch so wie absterbendes Gewebe und auch Schwellungen am Körper und dann häufig auch nachgelagert eher hinterher dann auch genau diese Probleme, die ich eben auch erzählt hatte, nämlich dann das Eintreten von Bakterien und dann hinterher auch eine Infektion.
Ach ja, das heißt, okay, aus deiner Sicht bedeutet das, wir müssen jetzt gar nicht explizit vor einer Violinspinne irgendwie Angst haben oder uns schützen, sondern wir sollten generell darauf achten, dass uns sowas nicht passiert.
Korrekt, genau. Also das ist jetzt etwas, das also tritt in diesen Bereichen, in denen auch jetzt die Todesfälle leider aufgetreten sind, passt das sehr gut zur Violinspinne, aber es gibt natürlich auch andere, einige Arten in Europa, die das auch machen können. Das heißt, das sind allgemeine Warnzeichen, auf die man achten sollte und die dann auch dazu führen sollten, dass man sich bei einer Ärztin oder einem Arzt vorstellt.
Die Violinspinne, die ist also keine besonders gefährliche Spinnenart. In Deutschland werden wir sie wohl auch erstmal nicht sehen. In Italien oder in einem anderen Land am Mittelmeer auch nur vielleicht. Aber jetzt wissen wir, wie sie aussieht. Klein und braun, unauffällig. Und meistens, da bleibt auch nach einem Biss alles unauffällig. Aber wenn unsere Haut auffällig aussieht, lila oder schwarz, dann ist das ein Grund, den Giftnotruf zu wählen und das abchecken zu lassen. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge, das Team der Folge. Mathis Dierkes, Alex Hart, Justus Wolters und Yetmir Scherifi. Kommt gut durch, wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.